Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Followed Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung. Und darauf sind wir heute besonders stolz, reden tatsächlich mal auch wieder über die Informationsfreiheit und natürlich über den Datenschutz. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und mir gegenüber am anderen Ende der Leitung Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Grüß dich Stefan. Ich spreche im Moment eher über 30-jährige Jubiläen, weil 30 Jahre ist unsere Kanzlei alt und da bin ich auch stolz drauf. Am 2.1.1996 hat das Büro erstmals seine Türen eröffnet, sodass wir einiges zu feiern haben in diesem Jahr. Aber das ist ja nicht so spannend wie die Informationsfreiheit, über die wir jetzt sprechen wollen. Und die hatte jetzt auch 20-Jähriges am 1.1.2006. Da ist das Bundesinformationsfreiheitsgesetz in Kraft getreten. Weißt du noch, ist das Rot-Grün noch gewesen? Die waren ja eigentlich schon, das war ja eigentlich schon Merkel 2026.
Ja? Oh, da habe ich eine Lücke. Das kann ich im Moment nicht genau zuordnen. Also es war mit Sicherheit Programm von Rot-Grün, das ist sicher, dass jedenfalls die Grünen die Informationsfreiheit pushen wollten und dass Deutschland spät dran war, stimmt auch. Ja, wir hatten eine Entwicklung zur Informationsfreiheit in den deutschen Ländern, also in Brandenburg fing es an, kein Zufall, im Wilden Osten. Da hatte man ja gerade eine Revolution hinter sich gebracht und immer noch ein gesundes Misstrauen auch gegen staatliche Institutionen. Und deswegen ist Informationsfreiheitsrecht, also das Zugangsrecht zu staatlichen oder behördlichen Informationen, natürlich ein super Instrument, um dafür zu sorgen, dass der Staat nicht wieder entgleist. Brandenburg waren die Ersten.
Genau, das war ja auch das Stasi-Unterlagengesetz, das es damals schon gab, nicht? Also die Eröffnung der Archive der Staatssicherheit, was ja auch keine Selbstverständlichkeit war. Und insofern, ja, das ist wohl richtig, dass das in diesen Zusammenhang auch fällt, ja.
Ja, die Deutschen hatten schon immer ein ganz spezielles Verhältnis zu Akten, ein geradezu religiöses Verhältnis zu Akten, weil offensichtlich der gemeine Deutsche glaubt, dass wenn etwas in einer offiziösen Akte steht, dass es dann irgendwie nah an der Wahrheit dran ist. Ansonsten hatten die Deutschen echt Schwierigkeiten mit der Transparenz und der Informationsfreiheit. Man muss ja nur mal vergleichen, in den Vereinigten Staaten, Freedom of Information ist wirklich eine alte Kiste sozusagen und wird drüben auch ganz anders genutzt. Hunderttausendfach kommen da die Anfragen reingeschneit an die staatlichen Stellen. Sehr viel Misstrauen übrigens auch in den USA. Man möchte damit die Behörden wirklich auch unter Kontrolle bringen und herausfinden, ob die irgendeinen Mist machen mit den teuren Steuergeldern, die man da reingepumpt hat. Aber auch im europäischen Vergleich war Deutschland spät dran. Über die Europäische Union kam das Thema Informationsfreiheit über die Umweltinformationsrichtlinie. Und da ist Deutschland auch mehr oder weniger reingeprügelt worden, dass man endlich mal als Behörde sozusagen die Hosen runterlässt und Umweltinformationen den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellt. Und 2006 ist also insofern nicht wirklich ein Ruhmesblatt. Die Länder waren schneller. Es gibt so ein gewisses Nord-Süd-Gefälle. Also gerade Skandinavien ist natürlich ganz stark bei Informationsfreiheit, aber auch Hamburg und Bremen. Die Hansestädte haben früh nicht nur Informationsfreiheit, sondern sogar schon Transparenzgesetze gebaut, wo es also nicht dieses Antragsverfahren gibt, Bürger kommt zur Behörde und sagt, ich hätte gerne mal in die Akte geschaut, sondern wo man Transparenzportale hat, wo im Internet also die Informationen der Behörde zur Verfügung gestellt werden und jeder anonym vorbeisurfen kann und sich das an Informationen besorgen kann, was er gerne hätte. Inzwischen gibt es noch mehr Transparenzgesetze. Rheinland-Pfalz hat eins, Thüringen hat eins, Sachsen hat eins, 0 auf 100 sozusagen. Also da hat sich inzwischen einiges getan. Und damit beschäftigt sich jetzt Friedrich Schoff in seinem FAZ-Beitrag vom 8. Januar 2026 mit diesem 20-jährigen Jubiläum und der schönen Frage, was hat der Staat eigentlich noch zu verbergen? Was kann eigentlich dazu führen, dass der Staat nicht transparent ist? Mit dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz hat auf bundesbehördlicher Ebene das Amtsgeheimnis sein Ende gefunden, jedenfalls das prinzipielle Amtsgeheimnis, dass jeder Beamte zunächst mal sagen könnte, ich klappe die Akte zu und du darfst da nicht reinschauen. Bis dorthin galt der sogenannte Grundsatz der beschränkten Aktenöffentlichkeit, was auch schon ein Euphemismus war. Die Akten waren nämlich gar nicht öffentlich, sondern wer reinschauen wollte, brauchte ein sogenanntes berechtigtes Interesse, musste also entweder an einem Verwaltungsverfahren beteiligt sein oder sonst irgendwie eine Sonderbeziehung zu dem Akteninhalt darlegen können, dann durfte er reingucken, ansonsten waren die Akten zu. Und genau das ist umgedreht worden mit den Informationsfreiheitsgesetzen.
Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal von Freedom of Information gehört zu haben. Das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Das war das Promotionsthema einer Freundin von mir damals. Und ich kann mich erinnern, dass ich davon noch nie gehört hatte. Das war völlig unbekannt hierzulande. Und der Freedom of Information Act ist ein Bundesgesetz. Die einzelnen Staaten haben das dann auch noch, aber ist das Bundesgesetz. Das ist sage und schreibe 1967 bereits verabschiedet worden in den USA. Also hat dort eine sehr, sehr lange Geschichte bereits. Ja, erstaunlich. Also Amerika ist dann ja da auch immer, auch die amerikanische Geschichte, sehr facettenreich auf jeden Fall.
Ja, absolut. Das waren noch Zeiten, als die USA vorbildlich waren und Vorreiter waren. Die Zielsetzungen des Freedom of Information Act sind übrigens genau dieselben wie die des Umweltinformationsrechts oder des Bundesinformationsgesetzes, Freiheitsgesetzes. Es geht einfach darum, die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung ihrer Grundrechte zu unterstützen. Sie wollen ihre demokratischen Partizipationsrechte geltend machen. Sie wollen für oder gegen irgendein gutes Thema demonstrieren. Sie wollen Meinungsfreiheit äußern und nutzen. Und das macht man am besten auf der Basis von guten Informationen. Und da kann man eben hoffen, dass zwischen Behörden, Aktendeckeln gute Informationen schlummern, die man dann nutzen kann für eine schöne Bürgerinitiative oder vielleicht auch, um den Staat zu verklagen. Das ist nämlich auch ein wichtiges Ziel des Informationsfreiheitsrechts, nämlich die Verwaltung zu kontrollieren, zu gucken, ob die Mist macht, ob die ihre Steuergelder verplempert oder vielleicht sogar korruptiv unterwegs ist. Dabei hilft der Blick in die Akten und das ist der entscheidende Gesichtspunkt bei den Informationszugangsgesetzen. Anders als zum Beispiel das Presserecht, das natürlich auch ganz wichtig ist, der presserechtliche Informationsanspruch, habe ich nicht nur einen Anspruch darauf, dass mir die staatliche Stelle irgendwas erklärt, also so ein Recht auf Auskunft, sondern ich habe ein Recht auf Zugang zur Information selbst. Ich kann also dem Beamten sagen, rutsch mal zur Seite, ich schaue jetzt in deine Akte rein und kann mir also unmittelbar die Informationen zu Gemüte führen, die sonst nur der Beamte hatte. Und das ist natürlich schon echt eine starke Kiste. Jeder, der das Spiel mal gemacht hat, entweder Auskunft geben oder Unterlagen rausrücken, der weiß, welche Spielräume da drin stecken. Das kennen wir aus dem parlamentarischen Fragerecht. Die Parlamentarier können die Regierung befragen, solange sie wollen. Die Regierung wird immer ganz schlau um die heißen Eisen herumtanzen und tänzeln. Aber wenn sie die Akten auf den Tisch legen müssen, dann ist sozusagen Schluss mit dem Versteckspiel. Dann kommt man weiter sozusagen. Schoch beschäftigt sich jetzt in seinem FAZ-Artikel mit der Frage, Grundsatz ist also Aktenöffentlichkeit, wo sind denn die Ausnahmen? Wo sind denn auch zu Recht Ausnahmen gesetzt worden? Und dann sagt er erstmal, wo es keine Ausnahmen gibt, überall dort, wo zum Beispiel die Regierung zwar gerne einen gewissen Schutzbereich für sich in Anspruch nehmen würde, Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung und sowas nennen das dann die Regierung, wo aber insbesondere die Gerichte mehrfach schon gesagt haben, könnt ihr vergessen, da gibt's keine Schutzräume, da müsst ihr Auskunft geben. Also zum Beispiel aufgrund des Informationsfreiheitsrechts sind die Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags inzwischen generell öffentlich oder die Informationsfreiheit hat eine Rolle gespielt, jetzt kürzlich auch bei der Maskenaffäre des Bundesgesundheitsministeriums in Corona-Zeiten. Das sind tolle Zugriffsmöglichkeiten auf ungefilterte amtliche Informationen. Aber es gibt natürlich tatsächlich Bereiche, die Schoch dann auch aufführt, wo man mit dem Informationsfreiheitsgesetz nicht weiterkommt, wo es also zu Recht Ausnahmen gibt. Das sind die Bereiche, wo es vorrangige gesetzliche Zugangsregelungen gibt, etwa für den Bundesrechnungshof oder fürs Bundeskartellamt oder für die Nachrichtendienste. Kann man jetzt lang drüber nachdenken, wie berechtigt diese Sonderzugangsregeln sind, die alle schlechter sind als das Bundesinformationsfreiheitsgesetz. Aber jedenfalls theoretisch kann es sowas geben. Und es gibt natürlich auch öffentliche Belange, die schutzwürdig sind, weswegen der Staat ausnahmsweise sagen kann, nee, ich lasse dich nicht in die Akten reinschauen. Das sind zum Beispiel Geheimnisse aus internationalen Beziehungen oder Sicherheitsgründe, weswegen man ausnahmsweise mal Informationen für sich behalten darf. Und noch wichtiger und überzeugender, es kann auch immer sein, dass die Behörde Informationen über Private bei sich in den Akten drinstehen hat, die man nicht ohne weiteres an andere Private rausgeben kann. Also da geht es natürlich um das Thema Datenschutz. Wenn wir Informationsfreiheit bei den Sozialämtern spielen würden und jeder gucken könnte, was der Nachbar so an Sozialleistungen bekommt, das, glaube ich, sieht jeder ein, dass es keine so gute Idee ist. Aber es gibt das auch im Interesse Privater im Bereich des Urheberrechts zum Beispiel. Wenn irgendein schlauer Mensch ein schönes Gutachten für eine Behörde schreibt und dann nicht unbedingt möchte, dass dieses Gutachten von Dritten kostenlos abgerufen wird, kann man auch lang drüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist. Aber letzter Punkt, es gibt natürlich auch bei Behörden Unterlagen zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wo man nicht möchte, dass der Konkurrent die sich anschaut. Ja, und deswegen gibt es also tatsächlich Gründe, die Schoch dann erörtert, warum ausnahmsweise der Staat nicht vollständig transparent ist.
Wir haben ja verschiedentlich gesprochen hier im Podcast über auch Defizite des geltenden Informationsfreiheitsrechts. Wir haben uns im Deutschen Anwaltverein damit auch intensiv befasst und da einige Forderungen oder Vorschläge erarbeitet. Unter der Ampelregierung sah es lange Zeit so aus, dass wir ein Bundestransparenzgesetz bekommen. Jedenfalls war es versprochen im Koalitionsvertrag. Also da waren die Zeichen sehr stark darauf gestellt, die Informationsfreiheitsrechte noch auszubauen in Richtung Transparenz. Jetzt im Moment sieht es eher anders aus, nicht? Man muss jetzt froh sein.
Ganz deutlich.
Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Stefan. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es ein Berliner Ding. Berlin ist ja bei zig Haushalten der Strom tagelang weg gewesen, weil es dann einen Sabotageakt gegeben hat mit mutmaßlich terroristischem Hintergrund. Und was kommt jetzt sofort? Jetzt kommt sofort die Forderung, ich weiß gar nicht mehr, von wem sie kommt, aber aus der Politik, man müsse doch das Informationsfreiheitsrecht einschränken, damit die Straftäter, die Terroristen nicht an die Informationen über die Stromleitungen kommen.
Ja, damit die nicht wissen, wo die Leitung liegt, ja, und wo man sie am besten kappen kann.
Mhm.
Ja, klar, ist ja auch ein Sicherheitsgesichtspunkt, kann man schon drüber nachdenken, ob man das so macht.
Aber als ob es feststünde, also man weiß ja noch gar nichts dort, man weiß nicht so richtig über die Täter, weil das gibt's ganz widersprüchlich, brauchen wir jetzt hier nicht im Einzelnen drüber zu reden, und man weiß aber auch nicht, wie sie, also was sie für Informationen hatten, dass sie also an einer besonders sensiblen Stelle dann dort auch handeln konnten. Was nur so bezeichnet ist, ist, dass da sofort sozusagen als ob es feststünde, dass die mit einem IFG-Antrag sich dort Kenntnis von den Stromleitungen verschafft hatten. Das zeigt, wie schnell jetzt im Moment die Informationsfreiheit unter Beschuss geraten kann.
Absolut, absolut. Ein Beispiel dafür, wie in den politischen Auseinandersetzungen die Informationsfreiheit inzwischen unter Druck gekommen ist, hier aus meinem schönen Ländle, Baden-Württemberg, da hat sich die CDU tatsächlich im Wahlkampf, im März dieses Jahres findet die nächste Landtagswahl statt hier in Baden-Württemberg, hat sich die CDU doch tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, die Informationsfreiheit wieder abzuschaffen und Bürger nur noch an amtliche Informationen ranzulassen, wenn sie gefälligst schön obrigkeitsstaatlich zunächst mal ihr berechtigtes Interesse darlegen und die Behörden darüber befinden können, ob der Bürger überhaupt reif und würdig ist, diese Informationen zu bekommen. Da fühle ich mich ja schon fast genötigt, wie früher die katholische Kirche von der Kanzel herab zu sagen, liebe Baden-Württemberger, lasst euch das mal in eurem Herzen, bewegt mal diese Informationen in eurem Herzen und berücksichtigt sie bei eurer Wahlentscheidung. Also Transparenz kommt wirklich unter Druck und viele glauben tatsächlich, dass es uns besser ginge, wenn wir nicht so viel wüssten.
Auch bei den Koalitionsverhandlungen im Bund. Im Frühjahr verhielt es sich ja so, dass während der Koalitionsverhandlungen da immer so durchsickerten Versionen des damals noch gar nicht finalen Koalitionsvertrags. Und da gab es dann auch eine Version, wo es auf einmal hieß, man wolle das IFG abschaffen. Das wurde damals gemutmaßt, dass das auf Philipp Amthor, den jetzigen Staatssekretär im Digitalisierungsministerium, zurückzuführen ist. Es hat dann keinen Niederschlag gefunden im endgültigen Koalitionsvertrag. Da steht eigentlich so gut wie nichts Brauchbares zum IFG drin, aber eben auch nichts über dessen Abschaffung.
Und mutmaßlich, nach dem, was man hört, hat die von uns beiden sehr geschätzte Saskia Esken von der SPD, damals noch Parteivorsitzende und bei den Koalitionsberatungen mit dabei, dort ihren Finger gehoben und die Informationsfreiheit geschützt. Unterm Strich macht Schoch, glaube ich, die zentrale und wichtige Aussage zur Informationsfreiheit in seinem FAZ-Artikel, in dem er sagt, Transparenz ist keine Zumutung, insbesondere keine Zumutung für den Staat, sondern reine Selbstverständlichkeit. Das hat er schön gesagt.
Kommen wir von Herrn Schoch zu einem Beitrag, auf den du mich überhaupt erst aufmerksam gemacht hast, aus der Zeit, von der Journalistin Eva Wolfangel. Da ist ein Begriff dann aufgetaucht, und war das sogar die Überschrift, ich weiß gar nicht, den ich ewig nicht mehr gehört habe, von dem ich dachte, der ist irgendwie seit mindestens 10 Jahren auch verschollen. Post-Privacy.
Ja. Ja. Das kommt jetzt wieder, Nico. Das ist der Begriff, sage ich voraus, das ist der Begriff von 2027 spätestens. Wir haben eine Hochphase des Datenschutzes erlebt. In Deutschland ständige Hochphasen seit den 70er Jahren. Aber besonders natürlich 2018 mit dem Wirksamwerden der Datenschutzgrundverordnung. Und wir haben den Datenschutz noch so mit Mühe über die Corona-Zeit hinweggebracht. Aber jetzt ist deutlich zu sehen, haben wir eben ja auch schon angesprochen, dass der politische Wind und auch die gesellschaftliche Einstellung zum Datenschutz deutlich gegen den Datenschutz gerichtet ist. Und das merkt man. Und deswegen kommen diese Post-Privacy-Überlegungen doch wieder stärker zum Tragen. Und damit beschäftigt sich Eva Wolfangel in ihrem langen Zeitartikel. Und sie versucht, Gründe dafür zu finden, warum wir uns heute bereitwilliger überwachen lassen als noch in den 80er Jahren, wo alle gefühlt auf der Straße waren, um gegen Volkszählungen zu protestieren. Und ja, sie versucht das zu analysieren und macht dabei ein paar ganz interessante Aussagen.
Wobei man da meines Erachtens, da bin ich schon bei der Kritik auch, was sollte man ja eigentlich machen, bevor man erklärt, was sie schreibt, aber an einem Punkt, was ich als störend empfinde, ist, wenn man das so unterschiedslos dann Aussagen macht über das Verhältnis der Bürger, der Nutzer zu Privacy, unterschiedslos, ob es um die staatliche Überwachung geht oder um die Überwachung durch Unternehmen im Netz geht. Die Post-Privacy-Debatte, die hat ja überhaupt nichts mit staatlicher Überwachung zu tun. Sondern die Post-Privacy-Debatte war sinngemäß, ja, das war eigentlich mehr, das war jetzt gar keine, das war die These, dass also einfach wegen der Informationsfülle im Netz und wo keiner mehr den Überblick haben kann, wer da was über einen weiß, dass es eine Illusion sei, dass es eine Privatsphäre eigentlich noch im Netz gibt. Das war so die Grundthese. Also so ähnlich wie im Urheberrecht. Ja? In den 90er Jahren haben viele geglaubt, das Urheberrecht könne das Internet nicht überleben, weil es so leicht ist, jetzt Kopien zu machen. Das sei ja gar nicht kontrollierbar. Und weswegen ich auch gesagt habe eingangs, das habe ich so lange nicht mehr gehört, das war eigentlich bislang auch so meine Wahrnehmung, dass genauso wie wir uns dann jetzt staunend daran gewöhnt haben, dass das Urheberrecht doch eigentlich so wie wir es jetzt heute haben, nach 30 Jahren verbreiteter Internetnutzung, dass das Urheberrecht eigentlich mehr oder weniger noch dasselbe geblieben ist und auch durchgesetzt werden kann, dass es eigentlich auch mit Privacy im Netz so ist. Wir wären ja beschäftigungslos, wenn das tatsächlich so eingetreten wäre, wie das in den Nullerjahren dann prophezeit wurde gelegentlich, dass das Ende der Privatsphäre sei. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, und da erzähle ich gleich eine Geschichte, ganz frisch, ich war heute beim Neujahrsempfang unseres Deutschen Anwaltvereins und Festrednerin, die geschätzte Bundesjustizministerin Hubig, da aus deinem Bundesland, ja, die dann zu meiner Überraschung und eigentlich ohne Not sagte, also sie würden ja jetzt, ja, dann kommt schon dieses sprachlich fragwürdige, sie würden ja jetzt ein Gesetz durch den Bundestag bringen wollen zu Speicherpflichten für IP-Adressen. Das darf dann nicht mehr Vorratsdatenspeicherung heißen, ist es aber natürlich, ja. Und dann sagt also, das sei doch, also erstens stecke da doch, das hätte auch ein CDUler so sagen können oder ein CSUler so sagen können, das sei doch das Bedürfnis der Bevölkerung, weil man anders Taten wie Kinderpornografie dann oft nicht verfolgen könne. Und zweitens, und das fand ich dann noch bezeichnender, das sei jetzt auch also doch ein Schritt, um eine lange Debatte endlich zu beenden. Also als ob man durch ein Vorratsdatenspeicherungsgesetz die Debatte darüber, ob es Vorratsdatenspeicherung geben soll oder nicht, beenden kann. Völlig gaga, ja.
Ja, das ist dieses Argumentationsmuster, lieber Nico. Jetzt haben wir so lange drüber geredet, jetzt können wir auch falsch entscheiden.
Ja, ja, ja.
Und ja, man versucht's. Man versucht es. Eva Wolfangel, um zu ihrem Artikel zurückzukommen, sucht tatsächlich nach Gründen dafür, warum sich die Einstellung angeblich in der Bevölkerung so geändert hat. Warum also heute das Thema ein anderes wäre. Du hast den Begriff Überwachungskapitalismus schon ins Spiel gebracht. Shoshana Zuboff, eine US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin, hat ihn 2014 geprägt und hat dabei etwas gemacht, was du auch schon gerade kritisiert hast, Nico. Nämlich, sie hat letztlich staatliche Überwachung und private Überwachung, also das Tracking im Netz, gleichgesetzt. Und da fängt schon die Schieflage ein bisschen an. Es ist aus meiner Sicht ein fundamentaler Unterschied, ob eine Sicherheitsbehörde einem einzelnen Bürger hinterhersteigt, in der analogen Welt oder im Internet oder sonst wo, oder ob private Firmen zum Zwecke der Werbung letztlich, der gezielten Werbung, der personalisierten Werbung, mich tracken, mich profilieren, also rausfinden, wofür ich mich interessiere, um mich dann zielgenauer bewerben zu können. Das ist natürlich nicht unproblematisch, aber es ist auf einer ganz anderen Ebene. Es ist der Versuch, einen wirtschaftlich irgendwo hinzudrücken, hinzudrängen. Nudging spielt da eine gewisse Rolle, aber es ist was anderes als staatliche Überwachung. Es wird wieder ein Schuh draus, und darüber hatten wir auch in der letzten oder vorletzten Folge schon geredet, Nico. Es wird ein Schuh draus, wenn jetzt staatliche Stellen anfangen, auf diese privaten Profile zurückzugreifen und damit sozusagen ihre Dienstpflichten zu versehen, so wie offensichtlich auch die deutschen Nachrichtendienste ganz gerne mal bei Databrokern einkaufen, um solche Profile zu erwerben. Da kommt dann tatsächlich sowas wie Überwachungskapitalismus gedanklich ins Spiel. Aber bis dorthin sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn wir jetzt schon dabei sind, die Frau Wolfangel ein bisschen zu kritisieren, ja, lieber Nico.
Ich habe ein kurzes Hypothetical für dich, Stefan.
Gerne.
So, sagen wir mal, du bist eine Bürgerrechtsorganisation oder leitest eine Bürgerrechtsorganisation und dir ist es darum, die ist dir nicht Privacy, egal in welchem Bereich, sehr am Herzen. Und du willst eine Aktion machen, wo du also auch einfach Aufmerksamkeit für das Thema generieren möchtest. Was machst du? Verklagst du A, verklagst du A, Google, Hypothetical, um den Einsatz von Cookies gänzlich zu untersagen? Ja, findest du eine juristische Argumentation, die dürfen gar keine Cookies mehr setzen. Oder verklagst du B, den Bund, wenn er den Vorratsdatenspeicherung durchbringt und ziehst vor das Verfassungsgericht und machst Verfassungsbeschwerde dagegen? Womit kriegst du die Aufmerksamkeit?
Worauf du hinaus bist, lieber Nico? Die kluge Antwort heißt natürlich, ich mache beides, ja, weil ich ja unbegrenzte Mittel habe. Aber würde ich genauso einschätzen, wie du das einschätzt, Nico.
Ich habe doch noch gar nichts gesagt.
Ja, aber du, ich kenne dich doch. Verweist ja zu Recht darauf, dass die Eingriffsintensität von staatlichen Überwachungsmaßnahmen, insbesondere auch von geheimen Eingriffen unserer geschätzten Nachrichtendienste und Ähnliches, dass das natürlich wesentlich belangvoller ist als das tägliche Tracking, mit dem wir uns offensichtlich im Netz auch schon teilweise abgefunden haben.
Ich wollte aber was anderes raus. Ich wollte schon noch was anderes raus, Stefan.
Okay.
Da hat die Journalistin dann schon partiell auch durchaus, trifft sie durchaus ins Schwarze, mit Protest gegen, also sie sagte ja Protest gegen Volkszählung, damals waren die Leute auf die Straße gegangen. Wenn es um staatliche Überwachung geht, da hat sie einen Punkt. Da ist eigentlich, also da kriegt man eigentlich heute kaum noch Aufmerksamkeit, wenn man da den Finger drauf legt und man sagt, das darf doch eigentlich nicht wahr sein, dass hier drei Monate die IP-Adressen gespeichert werden. Das darf doch nicht wahr sein. Es gibt Berichte der Bundesnachrichtendienst. Es gibt jetzt wohl einen Entwurf, den hat aber noch keiner gesehen, der noch nicht durch ist. Dass der BND-Gesetz muss ja reformiert werden und das wollen sie jetzt nutzen, um dem BND massiv zusätzliche Befugnisse zu geben. Das wäre meine These. Geht heute meist weitgehend geräuschlos durch, ja, wegen dem gesteigerten Sicherheitsbedürfnis und...
Dem würde ich widersprechen, Nico. Guck's dir an, wir hatten große, nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Proteste im Rahmen von Edward Snowden, also bei der Frage, dass NSA weltweit, also eine staatliche Stelle weltweit ausforscht. Wir hatten große Proteste im Rahmen von Censursula, Ja?
Das ist lange her. Das ist alles Zensursula, ist 15 Jahre her. Und Snowden hatten wir nur deshalb die große Aufregung, weil es ein amerikanischer Dienst war. Deswegen hat er so große Wellen geschlagen. Rolle.
Wir hatten jetzt jüngst die Chatkontrolle. Das ging auch schon über die üblicherweise innervierten Bereiche hinaus.
Hast du gelesen? Hast du überhaupt gelesen, dass es jetzt durchkam, Stefan, dass in der Merkel-Zeit auch der BND das Handy-Telefonate von Obama abgehört hat?
Das ist ja hübsch. Das geht ja angeblich gar nicht, habe ich gehört.
Richtig. Siehst du, du hast es gar nicht mitbekommen, weil es sind ganz kleine, das sind nur noch ganz, ganz kleine Meldungen, die dann da kommen.
Okay.
Ja.
Ja, also ich würde sagen, das Thema ist offensichtlich gut. Wir können uns darüber unterhalten und uns darüber streiten. Und Frau Wolf-Angel versucht das auch. Sie macht das, sie nennt die einschlägigen Argumente. Manchmal ist sie aus meiner Sicht nicht ganz mittig sozusagen positioniert. Sie sagt zum Beispiel, die Bürger interessieren sich für vieles nicht, obwohl gerade so viel den Bach untergeht. Unter anderem betont sie, dass der Omnibus, das Omnibusverfahren der EU-Kommission so schrecklich wäre. Damit würde die Europäische Union derzeit zentrale Errungenschaften der Datenschutzgesetzgebung zurückdrehen. Das haben wir uns jetzt schon mehrfach angeschaut, Nico. Das kann man so, glaube ich, nicht
nachgeplappert,
sagen.
Nachgeplappert, ja.
Da wird ein bisschen drüber diskutiert, ob man Missbrauchstatbestände im Rahmen von Artikel 12 und 15 vielleicht irgendwie einordnet. Aber dass da zentrale Errungenschaften verloren gingen, also bitteschön. Richtig ist aber natürlich, dass sie darauf hinweist, dass Sicherheitsbehörden, gerade auch der Länder, umfangreich Palantir einsetzen wollen. Also eine Voodoo-Software aus den USA. Und richtig ist natürlich auch, dass die Vorratsdatenspeicherung offensichtlich kommt. Begründung dafür aus Sicht von Wolf-Angel, wir haben so viel Krise, eine multiple Krisenlage und die Leute sind verunsichert und dann ist der Datenschutz offensichtlich nicht mehr so wichtig und die Bereitschaft, mehr Überwachung hinzunehmen, sei halt groß und im Netz sei es ja auch üblich. Und das Ganze würde dann korrespondieren mit einem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis. Alle wollten noch sicherer werden, obwohl das letztlich irrational ist, wie sie zutreffend belegt. Die Zahl der Straftaten sinkt, die Zahl der aufgeklärten Straftaten steigt. Die Effektivität der Überwachung durch immer wieder neue staatliche, auch digitale Eingriffe in unsere informationelle Selbstbestimmung wird überhaupt nicht überprüft. Das ist ja eines der größten Ärgernisse, dass ständig neue Sicherheitsinstrumentarien zur Verfügung gestellt werden und kein Mensch schaut, ob die überhaupt eingesetzt werden. Die meisten Instrumente liegen in der Schublade, weil sie viel zu komplex sind. Und ich mache mal eine Vorhersage, das wird bei der Vorratsdatenspeicherung auch so sein, dass das in vielen Bereichen einfach nicht taugt für die normale Polizeiarbeit. Unterm Strich haben wir, und das sagt Frau Wolf-Angel aus meiner Sicht zu Recht, in den vergangenen Jahren ein großes Problem mit dem Image des Datenschutzes. Datenschutz ist irgendwie extrem unsexy geworden. Das hat verschiedene Gründe, damit das spielt das Auftreten der staatlichen Aufsichtsbehörden, zu denen ich ja früher auch mal gehörte, also auch Teil meiner Schuld, wahrscheinlich auch mit rein. Ein Aspekt finde ich nochmal gut von ihr, dass sie sagt, Datenschutz ist Teil der sozialen Frage geworden, dass viele tatsächlich mit ihren Daten bezahlen müssen, weil sie nicht anders zahlen können und die Wohlhabenden in der Lage sind, sich rauszukaufen. Mit kostenpflichtigen Angeboten, bei denen dann nicht getrackt wird oder mit schönen bunten iPhones, die den Datenschutz eher eingebaut haben als das günstige Samsung-Handy. Und damit wird die Privatsphäre und der Datenschutz natürlich zu einem Luxusgut. Und das ist natürlich wieder etwas, was den Deutschen, glaube ich, schon missfällt. Das ist nämlich Grundrechtsausübung am Portemonnaie scheitert oder nicht scheitert. Und das dürfte eigentlich nicht sein. Abschließend bespricht Frau Wolf-Angel noch das eingangs erwähnte Post-Privacy-Thema, wo ich sagen würde, ja, die Digitalisierung hat natürlich eine Menge verändert, jedenfalls im privaten Sektor und wir haben uns an vieles gewöhnt. Diese Transparenzforderungen, die es damals gab bei Post-Privacy, die waren natürlich auch ein bisschen dümmlich und werden heute auch nicht mehr erhoben nach dem Motto, du hast doch gar nichts zu verbergen, schreib alles auf Facebook oder Instagram oder TikTok und keiner kann dich mehr erpressen. Naja, das war ein bisschen dünn gedacht. Ich glaube umgekehrt, dass der wahre Grund für diese Einstellungsänderung in Bezug auf den Datenschutz darin besteht, dass wir heute Digitalität als Unterstützung von persönlicher Freiheit kennengelernt haben und gerne nutzen, dass wir alle unser Smartphone haben, dass wir alle unsere Kalender haben und unsere Kommunikationspfade und unsere Navigationssysteme und das alle gerne nutzen und dafür natürlich auch Profilbildung zulassen, weil sonst die Tools nicht so hilfreich sind, dass wir also ein differenziertes Verhältnis zum Tracking haben. Und ich glaube, so differenziert muss man auch dann die Grundfrage beantworten. Pauschalität hilft da, glaube ich, überhaupt nicht weiter. Insofern ein interessanter Artikel von Frau Wolfangel, auch wenn man nicht alles unterschreiben muss.
Zum Abschluss, du hast schon an deine düstere, weiß ich sie nicht, aber deine lange mittlerweile zurückliegende Vergangenheit.
Verjährt, willst du sagen, verjährt und vergeben.
Und jetzt sitzt dein Nachfolger mit den anderen KollegInnen zusammen bei der DSK, bei der Datenschutzkonferenz. Und äußern sich sehr frühzeitig, sehr schnell in einer Entschließung, die allerdings auch nur zwei Seiten hat, zu den datenschutzrechtlichen Regelungen, die in dem Omnibus enthalten sind. Und das besteht dann aus zwei Teilen. Sie haben sich zu zwei Punkten geäußert. Einmal zur KI und dann nochmal zu den betroffenen Rechten. Zur KI, da muss man natürlich ein Auge darauf haben. Wir haben ja hier verschiedentlich auch die Vorschläge aus Hamburg und Kiel diskutiert, ja, den Vorschlag nämlich doch DSGVO und KI-Verordnung dahingehend zu harmonisieren, dass eine Datenverarbeitung, die nach der, eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die nach der KI-Verordnung erlaubt, wenn nicht sogar verpflichtend ist, dass die dann auch nach der DSGVO erlaubt sein muss. So konkret wird man jetzt hier in der Stellungnahme zum Omnibus nicht, aber immerhin sagt man, die Regelungen, die sich zum Thema KI finden, im Omnibus, von denen man ja gar nicht so richtig weiß, ob sie denn die KI-Anwendung erleichtern oder erschweren werden, das ist gar nicht so, ja, also ich persönlich sehe die eher kritisch, diesen Teil der Vorschläge, weil ich nicht glaube, dass sie, also jedenfalls bringen sie keine Rechtssicherheit. Mir wäre das schon, ist das schon viel sympathischer, was da in dem Bridge Blueprint oder wie das heißt, von der Hamburger und schleswig-holsteinischen Datenschutzbehörde vorgelegt wird. Was aber sicherlich schon dann auch positiv ist und ja, dann kann ich das auch durchaus teilen, wenn die Datenschutzkonferenz so schön sagt, sie begrüßt im Ansatz die Vorschläge zur KI. Was positiv ist, ist, dass man erkennen kann, die haben verstanden, dass es da ein Thema gibt. Denn dass KI-Verordnung und DSGVO zum Teil so sind, dass der eine Rechtsakt links blinkt und der andere rechts und man weiß gar nicht mehr so richtig. Und dann steht da nur, das bleibt aber, das eine lässt das andere unberührt. Das ist unbefriedigend. Also da muss es eine, sollte es eine Regelung geben, nicht? Ja, was hältst du von dem, was dann jetzt, oder vielleicht sagen wir zunächst mal nochmal, es ist nicht mehr als eine Seite. Da heißt es dann, wird auch durchaus gesehen, dass von der Datenschutzkonferenz, dass man an die Rechtsgrundlagen heran muss. Und dann heißt es, die Anforderungen der Rechtsgrundlagen müssen die technischen Besonderheiten von KI-Modellen und KI-Systemen, die sehr vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sowie die unterschiedlichen Rollen der Beteiligten berücksichtigen. Regelungsbedürftig sei das Web-Scraping, das ist dann das Durchsuchen von zu Trainingszwecken großer Bestandteile im Netz, um die KI zu trainieren. Ja, das ist das, wo behauptet wird, da muss man ganz vorsichtig auch sein, wo behauptet wird, dass die KI so trainiert wird. Ja, ich bin mir da nie so ganz sicher, wie. Es gibt unterschiedliche Aussagen, wie glaubhaft das ist, dass es tatsächlich Web-Scraping hauptsächlich ist und nicht, was wir ja auch in anderem Kontext schon diskutiert haben, dass da nicht eben doch wieder ganze Buchbestände oder ganze Bibliotheken letztlich sind, mit denen das Training erfolgt. Ja, Web-Scraping regeln, aber wie es geregelt werden soll, steht da auch nicht, ne, in dem Papier. Das kommt dann vielleicht noch, läuft ja auch immer noch die Stellungnahmefrist, vielleicht kommt da noch was von der Datenschutzkonferenz, vielleicht konnte man sich auch nicht einigen. Weiß man nicht so genau. Und dann kommen Vorschläge, Artikel 6 Absatz 4, also Zweckänderungen, und Artikel 9, also die besonders sensiblen Daten, da müssten Regelungen her. Da haben Sie einen Punkt. Der Artikel 9 ist jetzt in der finalen Fassung des Kommissionsvorschlags soll er tatsächlich so bleiben, wie er ist. Das ist ein Problem, ja, weil das, also man ja kaum wirklich Qualitätsdatenbestände sich vorstellen kann, mit denen KI gefüttert werden kann, die keine Artikel 9-Daten enthalten. Wenn Artikel 9 so weit verstanden wird wie nach der Rechtsprechung des EuGH, da war in einem geleakten frühen Entwurf des Omnibus mal die Regel, da war eine Regelung vorgesehen, dass die dann auch das KI-Training unter gewissen Voraussetzungen erlaubt und die fehlt jetzt. Da haben die Datenschützer durchaus einen Punkt. Aber du bist nicht so ganz zufrieden damit.
Nee, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dieser Entschließung bedurft hätte, ehrlich gesagt, weil die Aussagen auch sehr unklar bleiben. Also diese Entschließung vom 12. September 25 ist schön und gut, dass sich auch die DSK zum Thema KI äußert, ja. Übrigens bei der Gelegenheit schöne Grüße an meinen Nachfolger. Der Kollege Professor Tobias Keber wird ab Ende Januar den Vorsitz in der DSK übernehmen für Baden-Württemberg und dann ein Jahr lang Chef im Ring sein. Da freut er sich schon drauf, weiß ich. Dann wünsche ich ihm viel Erfolg. Was sagt die DSK tatsächlich? Sie sagt schon interessante Dinge. Sie geht nämlich zum Beispiel offensichtlich davon aus, dass nach derzeitigen Regeln der Datenschutzgrundverordnung das Webscraping, das ja die Normalmethode für die Erlangung von Trainingsdaten ist, dass das datenschutzrechtlich offensichtlich unzulässig ist. Das ist eine interessante Behauptung. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Jedenfalls nicht so pauschal stimmt. Aber dann frage ich mich wieder, ist es Aufgabe tatsächlich der Datenschutzkonferenz, jetzt anzuschlagen als Watchdog und zu sagen, da geht etwas datenschutzrechtlich nicht und deswegen müssen die Gesetze geändert werden. Liebe EU-Kommission, das muss im Omnibus klargezogen werden. Ja, was denn jetzt, dass Webscraping in Zukunft zulässig ist, dass zukünftig Zweckänderungen im Sinne von Artikel 6 Absatz 4 in weiterem Umfang möglich sind als bislang oder dass der Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung mit den sensiblen Daten aufgebohrt wird. Ist das jetzt die Forderung der Datenschutzkonferenz, dass sie sagt, und das Gefühl habe ich, dass sie so ein bisschen präventiv sagt, ah, wir wollen aber nicht schuld sein, wenn das nachher mit der KI nicht klappt. Wir sagen euch nur schon mal, eigentlich gehen zentrale Datenverarbeitungen der künstlichen Intelligenz gehen datenschutzrechtlich gar nicht. Ja, dann sollte man sich vielleicht auf diese Botschaft konzentrieren, anstatt zu sagen, ihr müsst da was ändern. Nämlich, das soll mal schön der Gesetzgeber sich überlegen, wie weit Webscraping zulässig ist oder nicht. Und zweiter Aspekt, du hast es gesagt, Nico, zu den betroffenen Rechten kommt wieder dieser etwas modische Einwand. Wir brauchen Betroffenenrechte bei Design. Was immer das sein soll, habe ich noch nie kapiert. Also man will, das verstehe ich dann wieder, funktionsäquivalente und kompensatorische Schutzmaßnahmen, wo das Konzept der betroffenen Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung nicht funktioniert. Frage, wo funktioniert es denn nicht? Naja, es funktioniert möglicherweise nicht im Rahmen der Informationspflicht nach Artikel 13 und 14. Weil man, wenn man zum Beispiel Daten aus dem Netz zieht oder bei Social Media Daten zweckentfremdend für Trainingszwecke von KI einsetzt, dann ist es verdammt schwer, an die Betroffenen ranzukommen und die zu unterrichten. Und da möchte man gerne Äquivalente haben, also kompensatorische Maßnahmen. Darüber kann man gerne nachdenken, aber konkret wird dann auch wieder nichts genannt. Ja, es wird nur gesagt, es müssten die Löschungs-, Berichtigungs- und Widerspruchsrechte angepasst werden. Aber wie, sagt ihr es gar nicht. Und das ist mir dann zu wenig. Das ist auch so ein bisschen eine Mischung aus Schnellschuss. Und wir wollten ja nur sagen, dass wir es gesagt haben. Das weiß ich dann nicht, wo das hingehen soll. Gut ist, und das freut mich, wenn die DSK Grundsätzliches und Selbstverständlichkeiten ausspricht, dass sie nämlich zum Beispiel zur Kenntnis nimmt, dass es nicht nur ein Datenschutzgrundrecht gibt, sondern dass unsere verschiedenen Verfassungen, Europäische Grundrechtecharta und unser Grundgesetz eine ganze Reihe von auf Augenhöhe stehenden Grundrechten gewährleistet, wozu natürlich auch wieder die Grundrechte an der Datennutzung gehören. Deswegen sagt die DSK zu Recht, die Innovationsstärkung ist auch gerade im digitalen Bereich durchaus ein relevanter Aspekt, der, und auch das ist richtig, im Rahmen der praktischen Konkordanz mit den Datenschutzgrundrechten in Ausgleich gebracht werden muss. Also anders als der EuGH es manchmal macht mit dem Unterberufung auf den Erwägungsgrund 10, das haben wir hier jetzt schon tausendmal kritisiert, sagt die DSK zu Recht, man muss einen guten, vernünftigen Ausgleich schaffen. Und das ist eine zutreffende Aussage, aber dafür würde ich jetzt sagen, hätte man nicht eine eigene Entschließung gebraucht.
Ich würde es ein bisschen milder sehen. Weil eins ist auch, glaube ich, positiv. Sie haben der sicherlich auch an hier und da vielleicht mal im Anflug vorhandenen Versuchung widerstanden, hier ins Populistische zu gehen. Und populistisch wäre gewesen, jetzt sich den, also da kam ja, da war die Tinte noch nicht trocken, da hatte ja schon der liebe Max Schrems war ja schon, dann hat schon Botschaften verbreitet, dass also jetzt mit dem Omnibus das Ende des Datenschutzes und der zivilisierten Welt überhaupt naht. Ich übertreibe, ich weiß, aber es war sehr, sehr schnell kamen diese Bewertungen, dass das jetzt damit, also doch der Datenschutz bis ins Mark geschwächt wird. Das, was wir vorhin ja auch dann in dem Artikel wiedergefunden haben aus der Zeit. Das sind so die Statements, wenn man sie macht. Und das unterstelle ich einfach auch den Betreffenden. Dann weiß man, dass man damit schnell auch Schlagzeilen produziert. Ja, das ist einfach, also mit dem Satz, also hier wird der Datenschutz geschleift, kriegt man schnell die Schlagzeile mit dem Satz, das ist doch im Ansatz gar nicht so verkehrt. Das interessiert keinen, das lockt keinen hinterm Ofen hervor. Also außer uns Fachleute, die Sachen natürlich jetzt auch nicht nur in den Schlagzeilen lesen. Und dass die DSK der Versuchung, die vielleicht hier und da ja auch vorhanden gewesen sein mag, widerstanden hat, also jetzt hier lauthals ins Protesthorn zu stoßen, das finde ich positiv. Das wäre vielleicht auch zu anderen Zeiten mal anders gewesen.
Okay, Nico, deine Ansprüche sind reduziert, wenn die DSK keinen Mist macht. Ich halte nach wie vor sehr viel von der DSK und hoffe, dass sie stark und prägend eingreift und dass, wenn sie was sagt, dass sie auch was zu sagen hat. Da bin ich mir bei der Entschließung nicht so ganz sicher, ob sie
sagen wollte. Sollte das ein oder andere Mitglied der DSK zufällig die es jetzt hören, dann bitte ich doch auch, dann bitte ich um Ausstellung eines Fleißkärtchens für mich, ja?
Oh, ist das der Ausblick auf 2026, Nico? Wir werden hier weichgespült.
Der Herting schmeißt sich heran. Das ist die Perspektive.
Das wird den Tobias Geber sehr freuen. Ich bin sicher, er wird das zum Gegenstand seiner diesjährigen Präsidentschaft in der DSK machen. Dass Nico Herting bereit ist, Fleißkärtchen.
Das wird das Jahr der Schleimspur, genau, ja.
Könnte es ein schöneres Ende geben als diese Aussage von Nico im Rahmen unseres heutigen Podcasts? Ich glaube nicht. Ich hoffe, Sie haben alle hinterm Ofen gehockt und schön bis zum Ende zugehört. Und jetzt haben wir Sie wieder hervorgelockt. Und freuen uns, wenn Sie vor dem Ofen stehen, wenn die nächste Folge dieses Podcasts über Sie hereinbricht. Bis dahin alles Gute, vielen Dank für das Interesse und wir bleiben am Ball.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.